Wir sind in Walzenhausen, das ist eine ganz besondere Geschichte gewesen, damals vor 7 Jahren. Wir sind dabei, dort vieles zu renovieren, umzubauen. Das soll eine Plattform werden für Weltmission. Ja, ist immer noch Gottes Anliegen. Number one, dass weltweit die Menschheit von ihm hört. Die Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, sollen erreicht werden. Das ist Weltmission. Wir möchten, dass Menschen hier mobilisiert werden, gehen, in Südamerika mobilisiert werden und gehen. Das ist schon 35 Jahre steht das auf unserer Fahne. Das ist so die rote Linie in unserem Leben. Wir möchten, dass die ganze Welt von diesem wunderbaren Namen Jesus hört. Und deswegen, weil es den Europäern schwerfällt, das bequeme Leben aufzugeben, mobilisiert heute Gott in anderen Teilen der Welt, mehrheitlich im südlichen Teil der Weltkugel. Ja. Denn wenn wir nicht wollen, dann bedient sich Gott einfach anderen Menschen. Die Verlierer werden wir am Ende sein. Aber Südamerika ist jetzt dabei, aufzustehen. Das sind ja Menschen, die zum Teil ihr Fahrrad verkaufen, ja, damit sie ihr Flugticket zahlen können, um an eine interkulturelle Schule zu kommen nach Europa. Plattform für Weltmission in Walzenhausen. Jetzt sind wir dabei, eine Küche umzubauen. Jeder, der mithelfen möchte, komm doch für 3-4 Tage, für eine Woche, für 2 Wochen. Wir brauchen eigentlich alles. Schreiner, Gipser, Gärtner, Maurer und alle, die heute Morgen den Eindruck haben, das wäre noch etwas für mich. Ich bin jetzt, sagen wir mal, 68 Jahre alt und bin noch topfit und möchte mal 2 Wochen für Gott einsetzen. Oder ich habe noch 10 Tage Ferien zugute, bin ganz jung, wie dieser junge Mann da vorne, und sagt, ich gehe die 10 Tage mal in die Schweiz. Kosten entstehen keine, nur Hinfahrt und Rückfahrt. Dort wird für Essen gesorgt und für Schlafmöglichkeit. Und alle, die jetzt Interesse haben, sollen sich bei Heinrich melden. Okay, er ist ein ganz treuer. Er kommt auch aus dem südlichen Teil von Deutschland und er ist dort in einer Baptistengemeinde und sie kommen immer wieder mal zu uns. Und ich denke, er wird sich ganz besonders freuen über Gipser und Plattenleger, Fliesenleger. Das sucht er ganz dringend. Also herzlichen Dank dafür. So, nun aber zu Gottes Wort. Was laut diesem Wort und dieser Same nicht leer zurückkommt. Und deswegen wollen wir uns mit diesem Wort beschäftigen. Ich lese eine ganz bekannte Geschichte und möchten dann ein paar Minuten miteinander nehmen, um diese Geschichte noch besser zu verstehen. Da kam ein Mann zu ihm, zu Jesus und fragte, Rabbi, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was fragst du mich nach dem Guten? Entgegnete Jesus, gut ist nur einer. Doch wenn du das Leben bekommen willst, dann halte die Gebote. Welche? Fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen und keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, das alles habe ich befolgt. Und dann die Frage von Millionen von Menschen: Was fehlt mir noch? Wenn du vollkommen sein willst, sagt Jesus zu ihm, dann geh und verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hat ein großes Vermögen. Was ist das Besondere an dieser Geschichte? Dass ein Mensch in einem Irrtum lebte, ohne es zu bemerken. Dass ein Mensch trotz materiellem Überfluss, Durst und Hunger nach mehr verspürte. Er kannte das Brot und war doch am Verhungern. Vieles lässt ihn offen, vieles lässt ihn leer. Nicht wahr? Die Welt bietet uns lauter Dinge an, die unter dem Verdacht stehen, uns etwas Wesentliches, Entscheidendes zu vermitteln, und lassen uns aber schlussendlich mit einem tiefen Defizit zurück. Versteht ihr, was ich meine? Die Qualität unseres Lebens mit Gott lässt sich nicht daran messen, ob es uns äußerlich gut geht oder nicht. Es ist leicht passiert, dass die Freude an den Segnungen des Herrn verwechselt werden mit der Freude an ihm selbst. Dieser Mann hatte Fragen. Er möchte nicht an der Lebensqualität vorbeigehen. Am Ende sagen, es war alles umsonst. Damals galten diese Menschen, die reichen Menschen, zu den Gott Wohlgefälligen. Das ist bis heute zum Teil in einigen Kreisen so geblieben. Dieser Mann kommt zu Jesus, weil er spürte, dass der Glaube, den er hatte, das Rückgrat eines Regenwurms besaß. Man hat traditionelle christliche Normen übernommen und doch bleibt man innerlich leer. Von seiner eigenen Frömmigkeit sehr enttäuscht. Vielleicht gibt es solche Menschen auch hier heute Morgen. Menschen, die auf der Suche sind nach einer leidenschaftlichen Hingabe an Gott. Versteht ihr? Leidenschaft, Hingabe an Gott ist ganz was anderes als das Einhalten von Pflichten. Leidenschaft, Hingabe an Gott ist ganz was anderes als das Anwenden einiger speziellen Gaben. Ja. Leidenschaft, Hingabe an Gott ist ganz was anderes als das Praktizieren einiger mehr oder weniger gefühlsvollen Anbetungsstilen. Da geht man in die Bibelstunde und kehrt leer zurück. Man besucht den Gottesdienst und bleibt unerfüllt. Man liest die Bibel und nur Buchstaben starren mich an. Man versucht zu beten und es fühlt sich an, als dass ich nur bis zur Decke komme. Man fühlt, es ist doch alles vergeblich. Kennen Sie dieses quälende Gefühl? Hoffnung scheint weit weg zu sein. Und doch ist man grundsätzlich dabei. Ich habe 19 Jahre lang so gelebt. Ja, ich sang im gemischten Chor mit, obwohl ich absolut keine Gaben hatte zum Singen. Mit 16 Jahren wurde ich konfirmiert in einer Freikirche, wurde Mitglied dieser Kirche, habe eine Bibel geschenkt bekommen. Grundsätzlich war ich dabei. Man hat mich in meinem Dorf gekannt als frommer junger Mann, der nicht trinkt, der nicht raucht und der keine Freundin hatte. Eine trübe Tasse. Ich weiß es noch so gut, Freunde. Ich habe jeden Abend mit meiner Mutti zusammen gebetet. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich zu dir in den Himmel komme. Ich konnte ohne dieses Gebet nicht einschlafen. Und doch spürte ich ganz tief in meinem Herzen diese Leere, dieses Unerfülltsein. Nur Tradition. Und dann saß ich in diesem kleinen Zelt auf der zweitvordersten Reihe und Wilhelm Pahls hat gepredigt und zur Entscheidung aufgerufen. Und dort damals, 1977, 17. Juni, unvergesslich, hat ein ganz neues Leben mit Jesus angefangen. Dieser junge Mann hatte Fragen. Ich muss gleich zu Beginn sagen, dass das Suchen dieses Menschen nicht zu einem Happy End führte. Am Schluss von dieser Geschichte steht, er ging traurig davon. Verstehst du? Es ist möglich, dass man sucht und nicht das findet, was man eigentlich möchte. So nach dem Stil, wenn das die Lösung ist, will ich lieber mein Problem wieder zurück. Dieser junge Mann zeigt uns deutliche Merkmale eines modernen christlichen Lebens auch von heute auf. Was lief schief? Wie kam er auf diesen falschen Weg? Lass mich mal drei Gedanken erwähnen heute Morgen. Er stand im Irrtum über Jesus. Guter Meister, sagt er ihm, so ein bisschen die gleiche Ebene. Ein religiöses Vorbild von ihm könnte ich ja noch was lernen. Er kommt zu Jesus, um einiges von ihm zu lernen. Markus in seinem Evangelium sagt, was kann ich noch Gutes tun? Von sich selber überzeugt, ich habe einen richtigen Kurs eingeschlagen, ich habe eine Menge Gutes getan, aber um das Leben so richtig zu packen, fehlt mir noch was. Er schätzte Jesus und ehrte ihn bestimmt. Und unsere Zeit leidet auch nicht darunter, dass man ein gutes Bild von Jesus hat. Ein religiöser Führer mit sozialem Engagement, tiefe religionsphilosophische Gedanken, ein Zerrbild von Jesus. Das ist vielleicht der Grund dafür, dass viele Menschen im Abseits stehen. Nein, nein, guter Mann. Jesus ist nicht der gute Kollege, dem man auf die Schulter klopft. Nein, guter Mann, Jesus, der Rabbi von Nazareth, ist der ganz andere. Nein, guter Mann, bleib nicht an der Fassade stehen. Sie führt in die Irre. Jesus ist der Mann, der gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Alle Illusionen über Gott hören dort auf, wo ich persönlich vor ihm stehe. Verstehen Sie? um was es mir geht. Jesus Christus ist nicht der, der die Schlagsahne deiner Lebenstorte sein möchte. Jesus ist nicht der, der nur deine tertiären, sekundären Bedürfnisse des Lebens stillen will. Er möchte und er allein kann deine primären, existenziellen Bedürfnisse stillen. Und deswegen sagt der Psalmist, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Versteht ihr? Jesus ist nicht der Stimulant für religiöse Gefühle. Der Grenzwächter, der dazu abkommandiert wurde, dass wir ja alle religiösen Riten und Vorschriften einhalten. Der aus der Kirche eine fromme Fabrik von Fließbandproduktion von Normtypen machen wollte. Jesus ist der ganz andere. Darf ich dich heute Morgen fragen? So ganz persönlich. Wer ist Jesus für dich? Diese Frage ist entscheidend. Wer ist Jesus Christus für dich persönlich? Kannst du davon erzählen, dass er in dein Leben gekommen ist und es neu gemacht hat? Er stand nicht nur im Irrtum über sich, über Jesus, sondern er stand auch im Irrtum über sich selbst. Was soll ich noch tun? Selbstbewusst, überheblich, stolz, auf einer religiösen Schiene. Ich bin nicht irgendjemand. Darfst meine Leistungen ruhig sehen. Ich habe was fertiggebracht. Ich habe mein Leben investiert. Meine Rhetorik ist gut und ich bin anerkannt. Und dann fängt Jesus an, ihm einige Gebote für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zu zitieren. Das ist mit anderen Worten der Maßstab. So ein bisschen kann ich mir vorstellen, Junge, komm mal ein bisschen näher. Ich möchte dich besser kennenlernen. Er fängt mit dem Ersten an. Du sollst nicht töten. Ich? Töten? Kein Problem. Du sollst nicht Ehe brechen. Nö. Klar nicht. Er sagt, das alles, was du hier auflistest, habe ich eingehalten von meiner Jugend auf. Das ist beeindruckend, oder? Könnte ich von mir nicht so behaupten? Ein beeindruckender Irrtum. Versteht? Es gibt eine Frömmigkeit, die vordergründig flach und platt ist. Eine Frömmigkeit, die am Buchstaben hängen bleibt, aber den Geist nie erfahren hat. Man zitiert Bibelworte und haut sie dem anderen noch um die Ohren und meint auch noch dazu, einen Dienst für Gott getan zu haben. Junge Mann, du bist blind über dich selber. Das kann passieren, dass man über den eigenen Demut noch stolz wird. Dieser junge Mann geht eigentlich an der eigentlichen Bedeutung dieser Worte vorbei. Jesus Christus kam, um die alttestamentlichen Gebote zuzuspitzen. Und da müssen wir die Bergpredigt verstehen. In der Bergpredigt kommt Gottes Geist in tote Buchstaben hinein und zeigt uns die eigentliche Bedeutung. Nicht nur, sagt Matthäus 5, wer tötet, sondern seinem Bruder zürnt und ihn beleidigt, schlecht über ihn redet, der ist ein Mörder. Ist oder gibt es jemand unter uns, der kein Mörder ist? Vers 28 in Kapitel 5. Wer eine Frau ansieht und sie für sich begehrt, der hat schon in seinem Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Liebe Männer, stehen Sie doch bitte auf, wenn Sie den Eindruck haben, Sie haben noch nie die Ehe gebrochen. Der, der meint zu übertreiben und damit von der Wirklichkeit sich distanziert, der spricht ein falsches Zeugnis. Vers 38, der dem Geld hinterherjagt und sein Konto anhäuft, der treibt Götzendienst. Vers 44, der sich von seinen Feinden distanziert und nicht versucht, Böses mit Gutem zu überwinden, der tritt Gottes Gebot der Nächstenliebe mit Füßen. Das, Freunde, ist der Maßstab unseres Königs. Die Gebote sind nicht dazu da, um uns in den Himmel zu bringen, sondern dazu da, damit wir erkennen, wer wir wirklich vor Gott sind. Martin Luther hat gesagt, sie wollen uns auf Christus hintreiben. Versteht? Das Gesetz zeigt uns, wir sind hoffnungslos verloren. Sag mir mal, hast du dich schon mal so gesehen? Oder glaubst du immer noch, dass Gott auf dich ganz stolz ist, weil du so ein toller Kerl bist? So ein paar Kleinigkeiten, ja, aber im Großen und Ganzen bin ich doch gut. Freunde, mit guten Taten können wir keinen Millimeter näher an Gott kommen. Das Gesetz treibt uns in die Gnade. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Und wenn wir die heutige Weltsituation sehen, das Böse, das abgrundtiefe Böse Herz des Menschen. Freunde, es gibt nur eine Botschaft. Jesus ist dafür gestorben und seine Gnade ist unendlich. Da werden im Himmel Leute sein, von denen du gedacht hast, niemals. Esther wird im Himmel sein. Und dann kommt die Ruth und sagt, Esther, du hier, wer hat dich reingelassen? Und sie wird sagen, seine Gnade. Werner, bitte, wie hast du das geschafft? Durch seine Gnade. Paul, das hätte ich nie gedacht. Wie bist du hierher gekommen? Durch seine Gnade. Ja, unverdient. Das ist die Spitze dieses Gespräches. Freund, deine Selbstgerechtigkeit verbaut dir das Leben, das du suchst. Freund, dein elender religiöser Stolz, deine Verblendung verbaut dir den Himmel. Jesus will ihm helfen und sagt, Freund, der Himmel ist von dir nicht zu erwerben. Freund, das Leben kannst du nicht durch deine religiösen Anstrengungen in den Griff bekommen. Der einzige Rat, den ich dir geben kann, ist, verkaufe alles, was du hast.
What?
Sollen wir jetzt alle zu Sozialempfängern werden? Sollen wir jetzt alle unter einer Brücke leben, unser Auto verkaufen, unser Haus verkaufen? Junge, komm noch mal ein bisschen her zu mir. Was dir mehr bedeutet als meine Gegenwart in deinem Leben, verkaufe es. Mach dich los von dem, was dein Herz gefangen hält. Du, als ich das verstanden habe, und das meine ich jetzt sehr ernst, da habe ich auf den Knien geweint und habe ein DIN-A4-Blatt vor mir gehabt. Und eine Liste gemacht von all den Dingen, die ich damals verkauft habe. Mein Land, meine Sprache. Wir haben 9 Enkelkinder, einen argentinischen Schwiegersohn, eine argentinische Schwiegertochter, einen paraguayischen, mennonitischen Schwiegersohn und einen Nordamerikaner als Schwiegersohn. 19 Leute. Meine Frau kommt aus Bayern. Ist immer noch Deutschland. Ich selber bin Schweizer. Der einzige in meiner Familie, der Schweizerdeutsch reden kann. Ich habe meine Kinder verkauft. Ich habe meine Traditionen verkauft. Es hat mir so weh getan. Aber ich wollte, dass Jesus der Erste in meinem Leben ist. Du gehst vielleicht heute Nachmittag nach Hause. Versuch mal eine Liste zu machen von den Dingen, die nicht an erster Stelle stehen sollten. Verkaufe alles, was du hast. Er stand nicht nur im Irrtum über Jesus, nicht nur im Irrtum über sich selber, sondern auch im Irrtum zu meinen, mit Jesus kann man diskutieren. Aber verstehen Sie oder versteht ihr, was mich zu einer leidenschaftlichen Hingabe an Jesus bringt, ist nicht Diskussion. Ist gehorsam. Sein Gespräch endet so und er ging traurig davon. Weißt du warum? Weil er Nein gesagt hat. Nein zu einer fremden Autorität in meinem Leben. Selbstverwirklichung. Das möchte ich. Nein zu einem Leben der Selbstverleugnung. Er hat Nein gesagt zu einer echten Freiheit, die gebunden ist an Jesus Christus. Und das ist eine ganz kritische Phase heute Morgen. Wie entscheidest du? Wer meint, diskutieren zu können, wird am Schluss traurig davongehen. Jesus stellt sich heute Morgen auf deinen Lebensweg. Das Wort Gottes wurde uns nicht gegeben, um schöne Gefühle zu haben, um aus uns allen Papier Heilige zu machen, um uns in eine Einheitsschablone zu pressen, sondern es wurde uns dafür gegeben, dass unser Leben und unser Handeln in Bahnen verläuft, die Gott gefallen. Wissen allein, gell, verändert mein Leben nicht. Ich möchte dich aufrufen heute Morgen, diesem Jesus ganz zu folgen. Bleib nicht am Irrtum über dich selber. Beim Irrtum über Jesus oder zu meinen, man kann mit ihm diskutieren. Das Leben ist nicht immer einfach. Ich weiß das. Ich habe es selber erlebt. Hin und her zwischen Südamerika und Europa. Viele Enttäuschungen, viele Frustrationen. Manchmal habe ich Gott nicht mehr verstanden. Das geht mir auch heute noch so. Und deswegen möchte ich mit einer kurzen, aber wahren Geschichte diesen Gottesdienst beenden. Es war ein junges Ehepaar. Sie waren ein paar Monate verheiratet und ihr tiefster Wunsch war es, eigene Kinder zu bekommen. Aber es klappte irgendwie nicht. Ein Jahr verging, 2 Jahre, 3 Jahre. Aber die Freude über ein eigenes Kind, die war so groß. Sie haben gebetet dafür, sie haben Ratschläge gesucht. Aber das war einfach nicht der Fall. Bis zu dem Tag, wo sie beim Arzt war und er ihr gesagt hat, sie sind schwanger. Oh, die Freude, die war so groß. Sie ist sofort nach Hause gegangen zu ihrem Mann. Sie haben sich vorbereitet für die Geburt. Sie haben ein Kinderzimmer eingerichtet, ein kleines Bett gekauft. Sie haben einen Namen ausgesucht und dann kam der Tag. Sie ging ins Spital, ins Krankenhaus. Dieses Kind kam auf die Welt. Schon nach 2-3 Stunden kam der Arzt in ihr Zimmer und meinte, dieses Kind ist schwerst behindert. Die Traurigkeit wollte in ihr Herz. Aber sie war dankbar. Beide waren dankbar für Gottes Geschenk und sie haben alle Liebe investiert. Sie haben geholfen, wo sie konnten. Aber der Schmerz kam immer wieder zurück, wenn sie die gleichaltrigen Kinder gesehen haben, die in den Kindergarten gingen, auf der Wiese spielten. Der Schmerz kam wieder zurück, als die Schule anfing von diesen gleichaltrigen Kindern. Dann später in der Universität. Aber immer wieder haben sie es Gott hingelegt und die Kraft bekommen, dieses inzwischen im Rollstuhl sitzende Kind zu pflegen. Sie waren dankbar. Aber dann haben sie mitbekommen, wie die gleichaltrigen Kinder geheiratet haben und wieder Kinder bekommen haben. Und irgendwann konnte sie nicht mehr. Dann haben sie sich beide hingesetzt und ein Gedicht geschrieben. Und das möchte ich in meinen Worten wiedergeben. Die Reise nach Italien Aber du freust dich. Du bist begeistert. Italien. Zum ersten Mal in meinem Leben. Italien. Du fängst an, einige Worte in Italienisch zu lernen. Bambini, ragazzi, mille grazie. Du freust dich. Du betest dafür. Du erhältst Bestätigung aus seinem Wort für Italien. Du fängst an zu träumen. Du sitzt am Meer mit einer Pizza Napolitana. Ein Glas Rotwein. Du denkst an den Petersplatz, wenn du eine Rede vom Papst mitbekommst. Du denkst an Mailand, die Modehauptstadt der Welt. Italien. Und dann kommt der Moment. Du steigst ins Flugzeug, freust dich auf Italien. Und wenige Minuten, bevor du ankommst, hörst du aus dem Lautsprecher die Stimme des Kapitäns. Werte Fluggäste, in wenigen Minuten landen wir in Amsterdam. What? Gott, war das nicht Italien? Gott, ich verstehe dich nicht. Das macht keinen Sinn. Dann steigst du vom Flugzeug, guckst dich um und siehst Windmühlen. Und nach einer gewissen Zeit denkst du, sieht sich auch hübsch an. Du gehst weiter und siehst die ersten Tulpenfelder und freust dich darüber. Am Frühstückstisch gibt's Edamer-Käse. Und so nach und nach merkst du, Gott hat auch hier schöne Dinge vorbereitet für mein Leben. Aber in dir steckt immer noch dieser Schmerz. Ich wollte eigentlich nach Italien. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Vielleicht hast du nicht damit gerechnet, dass deine Ehe auseinandergehen wird. Vielleicht war dein Geschäft noch vor 2-3 Jahren erfolgreich. Oder vielleicht hast du eine Nachricht vom Arzt erhalten, dass es um deine Gesundheit nicht bestens bestellt ist. Wie dem auch sei, gib nicht auf. Gott hat schöne Dinge in unserem Leben vorbereitet. Nicht alle unsere Wünsche werden sich erfüllen. Aber sei darüber im Frieden. Gott meint es gut mit dir. Bleib nicht an diesem Irrtum stehen über dich selber oder über Jesus. Diskutiere mit ihm nicht. Sei bereit, ihm alles zu geben. Sei bereit, alles zu verkaufen, dass er der Erste ist in deinem Leben. Ich habe es schon mal gesagt. Die Frage, ob man als Christ rauchen darf oder nicht, wie sich das mal eine Frau so vorgestellt hatte nach einem Gottesdienst, wo sie zu mir kam und meinte, ich habe 4 Kinder zu Hause. Ich frage sie, darf man als Christ rauchen? Ich meinte dann, wenn ich dieses Buch richtig verstehe, dann möchte Gott, dass wir für ihn brennen und nicht rauchen. Gott möchte in deinem Leben groß werden. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade, die jeden Tag neu ist. Wir rühmen deine Gnade. Und ich danke dir, dass du heute mit offenen Armen da bist und uns einlädst zu einem erfüllten Leben mit dir. Du möchtest uns beschenken und wir wollen zu dir kommen, alles aufgeben, damit wir alles von dir bekommen können. Zur Ehre deines Namens. Amen.
Kriege ich? Ja, jetzt soll ich tun. Ja, jetzt haben wir schon viel gehört und viel miterlebt hier. Und jetzt sind wir dran. Wir dürfen auch.